und das Geheimnis deiner Menschwerdung feiern. Hilfe uns, es besser zu verstehen, froh und dankbar zu werden und dir zu vertrauen. Segne an uns dein Wort. Ich möchte heute mit euch und Ihnen ein Bild betrachten. Ich habe es zum ersten Mal gesehen unter dem Titel Martin Schongauer, die Geburt Christi. Ich habe aber festgestellt, das stimmt gar nicht. Die Geburt Christi ist, oder nach der Geburt Christi aufgenommen, aber der Verfasser, also der Maler stimmt auch nicht. Martin Schongauer war ein Maler, der hat ein ähnliches Bild gemalt. Das sieht so aus. Und vermutlich ist dieses Bild, um was es geht, also das Rechte, ein Bild von einem Schüler aus seiner Werkstatt oder einem Mitarbeiter. Die Maler waren ja damals nicht einsame Künstler, sondern die hatten manchmal ganze Manufakturen und haben dort in Serie Bilder produziert. Dieses Bild des Schülers unterscheidet sich in einigen, man sieht, dass es das Bild des Meisters die Vorlage war, hat viele Gemeinsamkeiten, fast wie abgemalt. Aber es gibt auch etliche Unterschiede und nicht bloß welche, weil er es nicht so hingekriegt hat, sondern die beabsichtigt sind. Einige werden dann noch wichtig werden. Erstmal ist es gespiegelt. Der Josef fehlt auf dem Bild des Schülers. Das Wetter ist anders. Bei dem Schüler ist alles im Schnee, die ganze Landschaft. Natürlich, Schüler machen sich so leicht wie möglich. Wenn Schnee liegt, muss man nicht viel malen. Ne? Da lässt man einfach die Fläche weiß. Und einige Dinge, die in dem Bild des Meisters schon angedeutet sind, sind in dem Bild des Schülers überdeutlich hervorgehoben. Zum Beispiel dieser Stall. Ein schlichter, aber trotzdem in Ordnung sich befindender Carport praktisch auf dem Meisterbild. Bei dem Schüler hat es Züge einer Ruine. Da sind Bretter abgebrochen und so. Das ist auf der Vorlage nicht so deutlich. Die Hirten knien bei dem Meister an der Tür, beim Schüler schauen sie zum Fenster rein, sind also doch draußen, außerhalb des Hauses, nicht an der Schwelle. Auf dem Bild des Schülers kommen noch Leute gelaufen, die kommen noch dazu. Der Esel steht beim Meister schön im Hintergrund, beim Schüler ist er fast ganz weg. Der hat keine Bedeutung, da muss man erst mal gucken, wo ist überhaupt der Esel. Unmittelbar hinter dem Ochse. Und dann sind ein paar Sachen, die schon beim Meister vorliegen, bei dem Schüler richtig verstärkt. Zum Beispiel, das rote Tuch ist richtig knallrot und die braune Kuh ist auch richtig rot geworden. Und bei dem Meister liegt das Jesuskind auf der Erde, beim Schüler liegt es in einem Steintrog. Krippe muss ja nichts als Holz sein, ist eben das, wo die Tiere draus fressen. Und kann durchaus auch ein Steintrog sein. Noch was vergessen? Erstmal das im Wesentlichen. Warum hat der Schüler das Bild verändert? Also sicher nicht bloß aus Bequemlichkeit, sondern weil er einige Aussagen verdeutlichen, unterstreichen oder vielleicht auch verändern wollte. Im Unterschied zum Bild seines Meisters. Die Kälte. Man friert eben richtig, wenn man den Schnee sieht und dann diese offene, zerfallene Hütte und das Kind, das da völlig nackt in dem kalten Steintrog liegt. Also die Kälte ist richtig stark unterstrichen. Das Kind ist überhaupt nicht eingehüllt und darüber hinaus so weit von der Stadt, dass man nicht mal die Stadt sieht. Beim Bild des Meisters sah man immerhin noch in der Ferne eine Stadt. Hier ist eigentlich gar nichts mehr von der Stadt zu erahnen. Ganz weit weg von den Orten, wo die Menschen eigentlich leben. Wir denken an die Aussage in der Weihnachtsgeschichte, sie fanden keinen Raum in der Herberge. Ja, die Kälte drückt auch dieser merkwürdige dritte Hirte aus, der da oben reinguckt, er grinst ein bisschen, aber er schaut gar nicht auf das Kind, er beugt sich auch nicht zu dem Kind runter und man fragt sich, was spielt da für eine Rolle? Ist er überhaupt gutwillig? Was macht er überhaupt hier? Oder ist er eine Gefahr? Und auch das Kind nochmal in diesem weißen Laken, natürlich liegt das Kind auf weißen, ja, auf einer weißen Decke und hat weiße Windeln und so, aber das drückt auch nochmal die Kälte aus, umgeben genau von dieser weißen Farbe wie draußen der kalte Schnee. Also gibt ja auch Weihnachtslieder, liegt es das Kindlein in Kälte und Frost? Ich frage mich, wer hat es denn also verstoßt? So heißt es in dem Lied. Also diese Ausgestoßenheit, das Kind, der Sohn Gottes, der Herr der Welt, wird kalt empfangen, uninteressiert, abweisend. Auf der anderen Seite gibt es aber im Kontrast zu dieser weißen Kälte auch eine große Wärme. Diese rote Decke, auf der das Kind dann liegt, müsste ja gar nicht rot sein, aber es ist sehr warm. Auch in einigen Kleidungsstücken kommt das Rot wieder vor. Das Kind ist zwar das von dem Weiß umgeben, aber außenrum ist das Rot, das warme Rot. Die Farbe des Feuers, die Farbe des Blutes, die Farbe der Liebe. Also dieses Kind kommt aus der Wärme mitten hinein in die Kälte dieser Welt und bringt aber doch die Wärme mit. Und dann haben wir diese Kuh oder diesen Ochse. Also wir denken ja, es ist ein Ochse, weil es immer heißt, Ochse und Esel an der Krippe, aber davon kommt weder der Bibel noch was vor, noch muss das so sein. Warum ist diese Kuh, dieser Ochse so rot? So auffällig, farblich auch hervorgehoben, dass er richtig ins Auge springt, als wäre das die wichtigste Person hier fast an der Krippe. Und es ist fast dasselbe Rot wie von diesem Tuch und auch fast dieselbe Form, so parallel. Und das kann kein Zufall sein oder Missgeschick oder einfach nur eine Geschmacksfrage. Und jetzt kommen Leute ins Spiel, die ihre Bibel so sehr lieben, dass sie auch die ganz langweiligen Passagen lesen, die bei der fortlaufenden Bibellese immer weggelassen werden. Dann hätten sie nämlich auch im vierten Buch Mose etwas von einer roten Kuh gelesen. Und ich glaube, jeder, der dieses Bild sieht und das schon mal gelesen hat oder weiß, dass eine rote Kuh im vierten Buch Mose vorkommt, bei dem klingelt es sofort, weil was soll sonst eine rote Kuh bedeuten? Warum soll die hier eine Rolle spielen? Deswegen möchte ich es mal vorlesen. Ist nicht direkt ein weihnachtlicher Text, aber der Schüler von Martin Schongauer mit auffälligen roten Markierpinsel weist uns auf diese Stelle hin. 4. Mose Kapitel 19. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, was ich euch jetzt befehle, soll auch in Zukunft regelmäßig ausgeführt werden. Lasst euch von den Israeliten eine rote Kuh bringen, die fehlerfrei und noch nie zur Arbeit eingespannt worden ist. Gebt sie dem Priester Eleazar, damit er sie vor das Lager hinausführe und dort in seiner Gegenwart schlachten lässt. Von ihrem Blut soll er mit dem Finger 7-mal etwas in Richtung auf das heilige Zelt sprengen. Dann wird die ganze Kuh vor seinen Augen verbrannt, nicht nur die Fettstücke, sondern auch Fleisch, Blut und Haut und die Eingeweide samt ihrem Inhalt. Der Priester wirft Zedernholz, Hysop und Karmesinfarbe in das Feuer. Dann wäscht er sich und seine Kleider mit Wasser. Er kann dann ins Lager gehen, bleibt aber bis zum Abend unrein. Auch der Mann, der die Kuh verbrannt hat, muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Jemand, der rein ist, sammelt die Asche der Kuh ein und bringt sie außerhalb des Lagers an einen reinen Platz. Dort wird sie aufbewahrt, damit man daraus für die Gemeinde der Israeliten ein Reinigungswasser zur Beseitigung von Unreinheiten herstellen kann. Denn die Verbrennung der Kuh hat die Wirkung eines Sühneopfers. Der Mann, der die Asche eingesammelt hat, muss seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Also die ganze Sache mit dem Unreinwerden, mit dem Kleiderwaschen, deutet darauf hin, dass es hier um Sünde geht. Sünde, das, was wir an Bösem in unserem Leben tun, reden, denken und was uns verunreinigt. Nicht äußerlich die Hände, nicht die Füße, sondern unser Herz, unser Wesen, unsere Gedanken. Und das ist nötig, loszuwerden. Es ist nötig, davon rein zu werden. Und dafür waren diese Rituale, es gab verschiedene Rituale zur Sühne oder zur Tilgung der Sünde. Und eins davon, was nicht so bekannt ist, ist das mit dieser roten Kuh. Die rote Kuh dient als Opfer, um die Sünde reinzuwaschen. Und das Besondere ist, dieses Opfer, also ein Sündopfer wird meines Wissens nie gegessen im Tempel, sondern es wird immer komplett vernichtet. Und diese rote Kuh, die Besonderheit ist, diese Asche wird also eingerührt, wird ein Sud gemacht und der dient zur Reinigung zur Entsühnung von Sünden. Also, die Kuh ist ein Opfer, das dargebracht wird, um die Sünden wegzunehmen, und aus dieser Kuh entsteht ein Wasser, mit dem man sich wäscht und rein wird. Und das deutet hin auf das Opfer, was für unsere Sünden gilt. Wir bringen ja keine Opfer mehr. Wir schlachten keine Kühe mehr oder Schafe oder Ziegen für Gott. Das brauchen wir nicht. Und das Opfer, das unsere Sünden abnimmt, ist ein für alle Mal gegeben. Das ist Jesus. Dafür ist er gekommen. Und das Zeichen oder die Handlung, die die Reinigung von den Sünden bei uns als Christen verdeutlicht, ist die Taufe. Also aus dem Opfer, das gebracht wird, entsteht ein Wasser, und dieses Wasser dient zur Reinigung. Und das offensichtlich wollte der Künstler sagen mit dieser auffälligen roten Kuh. Dieses Kind, was hier kommt, das ist nicht da, um ein gemütliches Fest zu feiern, mal schön Stollen zu essen und Kaffee zu trinken und eine Gans zu braten, sondern dieses Kind ist gekommen als Opfer, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. So wie diese rote Kuh im alten Bund immer wieder geschlachtet und verbrannt werden musste, damit immer wieder dieses Reinigungswasser da ist, so ist Jesus, der Sohn Gottes, ein für alle Mal gekommen, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Dafür ist er gekommen. Und das will er bewusst machen, wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir das Weihnachtsbild anschauen. Er ist gekommen für unsere Schuld, für unsere Sünden, damit wir Vergebung haben können, damit wir gereinigt werden können von dem, was uns von Gott trennt, was uns voneinander trennt, was unser Leben kaputt macht. Ja, und nun noch ein Blick auf die Gäste. Die Hirten, vermutlich sind es Hirten, die da am Fenster stehen. Der eine, der betet, der andere hat die Hand um ihn gelegt, hat ein Horn. Ich weiß nicht, ob er damit Musik machen kann oder ob da irgendwas sich drin befindet, eine Flüssigkeit. Das weiß ich nicht so genau. Der andere, da oben, haben wir schon gesagt, merkwürdige Rolle, guckt bloß so von außen über alles hinweg. Und dann kommen noch von draußen Gäste dazu. Und an verschiedenen Stellen spiegelt sich das Rot. Und wenn wir denken, in diesem Bild, das Rot steht für das Opfer von Jesus, für die Wärme und Liebe Gottes, für das Blut, das uns reinwäscht von aller Sünde, dann sehen wir das wieder an den Kleidern der Menschen. Bei Maria sieht man nicht viel, aber ganz inne, das innerste Kleidungsstück, das Unterhemd sozusagen, das ist rot. Die Ärmel gucken da noch raus. Und wir denken daran, dass über Maria gesagt wurde, sie bewegte diese Worte, die sie gehört hatte, tief in ihrem Herzen. Also außen sieht man fast nichts davon, aber im Inneren hat sie das für sich angenommen. Ebenso der Hirte, da sieht man schon mehr seine Ärmel, sein Hemd. Und auch von den Leuten, die draußen kommen, der eine ist komplett in Rot gekleidet. Der kommt also, weil er verstanden hat, was diese Geburt dieses Kindes für ihn bedeutet. Und dann haben wir oben diesen merkwürdigen, zwielichtigen, der so über alles hinweg guckt, der hat das Rot am Kopf. Das könnte bedeuten, falls ich hier nicht schon in Spekulation komme, dass er das eben mit dem Kopf verstanden hat, aber nicht ins Herz genommen hat. Und deswegen guckt er hochmütig über alle hinweg und muss sich gar nicht dem Kind nähern. Er hat es also sozusagen auf der falschen Ebene. Er hat es verstanden, aber es ist auf der Ebene des Kopfes geblieben. Und deswegen beugt er sich nicht zu dem Kind. Wenn wir die Anspielungen zusammennehmen, diese Kälte, in der das Kind ist, dieses weiße Tuch, was eigentlich auch schon fast ein Leichentuch sein könnte, und es liegt in einem Trog, der aussieht wie ein Sarkophag von der Form, also wie so ein Steinsarg, in dem Tote beerdigt werden. Und dann sehen wir eigentlich, dass die Leute, die da kommen, das sind ja nicht die Weisen aus dem Morgenland, ein Mann und zwei Frauen, und da erinnert es uns an Ostern. Maria und Maria Magdalena wird verschieden gesagt, manchmal sind es drei Frauen, manchmal zwei, aber Frauen, die zum Grab von Jesus kommen, allerdings dann den Auferstandenen vorfinden. Also auch diese Ansammlung der Leute oder dieser kleine Zug von Gästen erinnert eigentlich fast mehr an Ostern oder an Ostersamstag als an Weihnachten. Also der Maler will uns hinführen, es geht hier nicht um irgendein Kind, was geboren ist, sondern um den Erlöser, der gestorben ist für uns als Opfer und der auferstanden ist vom Tod. Und das ist dann das Letzte, was ich noch bemerken möchte, die Leute, die da durch den Schnee gelaufen kommen, merkwürdigerweise ist der Weg, auf dem sie gehen, grün. Könnte man denken, der Hausmeister hat Salz gestreut. Aber das war dem Maler damals vermutlich noch nicht bekannt. Und wer sollte den Weg von der Stadt zu diesem Schuppen geschippt haben? Ich denke eher, dass es bedeutet, wenn Menschen sich auf den Weg machen zu dem Erlöser, dann ist der Weg auf dem Weg schon Frühling. Ringsum ist noch Schnee, es ist kalt, es ist Winter, aber der Weg, der sie zu Jesus führt, dort ist neues Leben, dort beginnt es zu tauen, dort ist Frühling. Und das sollten wir uns vielleicht mitnehmen, diese ernste Aussage, er ist gekommen als Opfer für unsere Sünden, aber auch diese frohe Botschaft, er bringt die Wärme und Liebe Gottes in unser Leben und wenn wir uns auf den Weg zu ihm machen, dann schmilzt das Eis und neues Leben beginnt. Selig sind die, die Gottes Wort hören und in ihr Leben aufnehmen.